hatte man endlich vieler Menschenstädte gesehen und Sitten gelernt. Da kehrte man zurück in das Land seiner Väter, freute sich, wenn man zuerst den Rauch aus den heimischen Schornsteinen aufsteigen sah, und fiel seinen Geliebten um den Hals, als hätte man sie in einem halben Menschenleben nicht gesehen. Den Kopf voll von Wundern der Fremde setzte man sich dann gleich nieder, um noch vor Anfang des Wintersemesters das Erlebte in Form eines fantastischen Aufsatzes zu Papier zu bringen. Eine Ferienreise zu Sachsen, Abenteuer im Harz, über das Reisen im Allgemeinen, Fantasien und Betrachtungen auf den Fluren der Fremde und wie alle die schönen Titel lauteten, welche man seiner Arbeit auf einem schneeweißen Blatte pro Patria vorhergehen ließ. O herrliche Zeit, wo man zuerst die Märchen »Tausend und eine Nacht« liest, wo man zuerst an seinem Geburtstage ein Nürnberger Ei trägt, wo man zuerst eine Zigarre rauchen kann, ohne eines frühen Todes zu sterben. Cäsar und der Cicero lagen aufgeschlagen auf meinem Tische, und gegenüber schauten die Monatsrosen zum Fenster hinaus, und zwei blitzende Augen blickten durch das Grün des Laubes forschend auf den fleißigen Jungen hinab. Und ach, es geschah dann nur gar zu oft, daß das Exerzitium nicht zur rechten Zeit fertig werde und in der Zwischenzeit stehenden Fußes von einem barmherzigen Nachbarn abgeschrieben werden mußte. Homers »Odyssee«, übersetzt von Johann Heinrich Voss, Hamburg, auf Kosten des Verfassers, 1781, hatte ich schon von meinem älteren Bruder geerbt. Ich konnte jedoch auch fast den ersten Gesang in der Ursprache auswendig, aber wie schnell wurde alles das vergessen, als ich des Knaben Wunderhorn und den alten Uhland und den Taugenichts des lustigen Eichendorff in die Hände bekam. Die Nächte wurden mir da zum Tage, und ich schrieb mehr Verse als Calderon und verdarb mehr gutes und geduldiges Papier, als ich vielleicht vom 20. bis zum 80. Jahr zu Fidibus verbrauchen werde. Mehr Papier, als alle alten Jungfern seit Erfindung des Papyrus in ihre spärlichen Haare gewickelt haben. O, schönes Land meiner Jugend, dich muß ich jetzt verlassen. Verlassen die Städte, wo ich zuerst gespielt, gelesen, geraucht, gereist, gelernt, geliebt und gedichtet habe. Lebe wohl, lebe wohl. Und, lieber Leser, unwillkürlich dringt eine heiße Träne durch deine Wimpern und deine jugendliche, romantische Maultierseele flutet über von Wehmut und kindlicher Andacht. Zwischen all den nüchternen Gesellen, welche dir das Schicksal zu Reisegefährten gab, zwischen all den rechnenden Kaufleuten, den spekulierenden Ökonomen, den verständigen Polizeidienern und Grenzjägern, den trostlosen Handlungsreisenden, den alternden Kammerfrauen und gestrengen Regierungsräten sitzest du in deiner Ecke des Eisenbahnwagens. »Solilium undern Dornen, Sancta Maria!« Da legt ein alter Herr freundlich seine Hand auf deinen Arm und spricht, indem er zurück nach der durchzogenen Gegend winkt, »Sehen Sie, lieber Freund, so sieht Deutschland von hinten aus.« Eben hat man die Grenze passiert, am Horizonte wehen die letzten deutschen Eichen und Linden, die letzte deutsche Lerche steigt mit langweiligem Getriller in die blaue Luft empor, der letzte deutsche Hase flüchtet, erschreckt von der vorübersausenden Lokomotive, in wilden Sätzen über das letzte deutsche Kohlfeld und, da es nun einmal nicht anders sein kann, so zerdrückst du die letzte Träne in deinem schönen deutschen Augen und blickst dann verwundert in die neue fremde Welt, welche eben mit all ihren Wundern vor deinen Blicken emporsteigt. In Verviers merkt man schon, dass man in der süßen Fremde ist. Die Menschen fangen an, Cognac mit Zucker zu trinken und Wasser mit Fleur d'Orange. Jeder Gamin wird dir das tägliche Brot in Gestalt einer zweiblättrigen Zeitung verkaufen. »L'Emancipation, 15 centimes, l'Observateur, Edition du Matin, Le politique est très intéressant ce matin. La Constitution, très beau feuilleton. Da blasen die Eisenbahnführer ihr liebliches Partido. Und im Nu verschwindet der Zug in dem Tunnel des nächsten Berges. Leider verfinsterte sich bei meiner damaligen Reise bald der Himmel, und aus Regen- und Nebelwolken tauchten nur bisweilen die Türme der altehrwürdigen Städte Lüttich, Löwen und Mechelen empor, als wollten sie sagen: Nun, wir sind auch noch da und freuen uns unseres Lebens ebenso gut wie ein paar hundert Jahre vorher. Mecheln in der Sprache des Landes Malines gibt dem guten Deutschen schon gleich Gelegenheit, seine französischen Sprachkenntnisse anzuwenden. Statt Malines spricht er den Namen dieses Ortes Malin aus und durchstreicht mit dem Bleistift den Ort auf seiner Karte zum Zeichen, dass er ihn passiert hat, dass er ihn gesehen, dass er nun nicht weiter für ihn existiert. War bei dem nebligen Wetter draußen wenig zu sehen, so schweifte das Auge im Innern des rasch fortschnurrenden Wagens desto mehr herum und suchte nach einem erbaulichen Gegenstande, nach einer blühenden Flamländerin etwa, mit Brüsseler Spitzen behangen und lächelnd wie ein heiterer Sonntag im Monat Mai. Aber leider schienen auch die an jenem Tag in stiller Zurückgezogenheit zu leben, denn kein schönes Augenpaar wollte am Horizonte aufsteigen, keine Locke wollte entzückend eine schneeweiße Stirn umflattern, nur Männer rings auf den Bänken, Männer mit Bärten, mit sehr schönen Bärten.